Herzlich willkommen zu einer neuen Freakradio-Sendung aus dem ORF Kulturcafé, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Bevor wir die Sendung beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass es jetzt seit Anfang April Freakradio bereits seit 15 Jahren gibt. Die heutige Sendung heißt, wir verloben uns, ja, dürfen's denn das? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und Sexualität, Liebe sowie Beziehungen sind für Menschen mit Lernbehinderungen heute noch immer nicht selbstverständlich. Während sich ein Theaterprojekt in Tulln bereits seit 5 Jahren damit beschäftigt, dass Menschen mit Behinderungen nicht nur in ihren eigenen 4 Wänden leben dürfen sollen, sondern auch eine eigene Beziehung bis hin zur Eheschließung haben wollen und können sollen. Im aktuellen Stehgreiftheater geht es übrigens um Verlobung. Während also Tulln sich damit beschäftigt, ist Verlobung für ein Wiener Paar ganz aktuell. Doch solch eine Verlobung kann nicht verhindern, dass es zu Funkstörungen durch Dritte kommt. All dies bedingt einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität. Damit ein grundlegendes Wissen verbreitet werden kann, gibt es jetzt eine Broschüre zum Thema. Ich begrüße dazu ganz herzlich Magistra Linda Schüchner, Leiterin des Wohnverbunds Leopoldstadt der Jugend am Werk, Begleitung von Menschen mit Behinderung GmbH. Was war für Sie eigentlich der Anlass dieses Projekts?
Ja, schönen guten Tag. Der Anlass für das Projekt war einerseits, dass sich in der Praxis einfach gezeigt hat, das Thema Sexualität, Liebe, Partnerschaft, Kinderwunsch, alles was damit so in Verbindung steht, ist ein großes Thema in der Betreuung, sowohl im Bereich Wohnen, aber auch in den Werkstätten. Und Betreuer, Betreuerinnen sind da oft ratlos, unsicher, überfordert. Und es gibt wenig Information für Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit Behinderung. Es gibt wenig Aufklärung. Und auch dann im Zuge des medialen Interesses wegen Missbrauchsskandalen in Institutionen, der präventive Gedanke. Wir wollen uns offen mit dieser Thematik auseinandersetzen, um auch präventiv tätig sein zu können, dass sowas möglichst nicht passiert in Zukunft.
Dieses Thema wird ja auch in dem Stegreiftheater, das von Tulln aus ausgehend an verschiedenen Orten in Niederösterreich ausgestrahlt wird, ja auch immer wieder thematisiert. Ich begrüße jetzt Frau Gerlinde Zickler. Seit 5 Jahren gibt es dieses Stück mit Menschen mit Lernbehinderung. Zentral steht in der aktualisierten Fassung jetzt das Thema Verlobung. Warum ist das so?
Naja, wir haben vor 4 Jahren beim letzten Projekt Viertelfestival, Mostviertelfestival, gehabt, Housewarming Party. Da ist ein schwerbehinderter junger Mann eingezogen in sein neues Haus, neue Wohnung. Und da haben wir uns natürlich gedacht, naja, das spinnen wir jetzt weiter. Und wir als nächsten Schritt veranstalten eine Verlobung, eine fiktive. Es war gar nicht so einfach, den Menschen zu erklären, dass das nicht eine richtige Verlobung sein wird, sondern eben eine gespielte. Und das macht es noch spannender.
Mhm. Wobei ja sonst in diesem Stück die Dinge, die erzählt werden, weitgehend tatsächlich so passieren. Das heißt, die Leute, die dort spielen, dieses Stegreifspiel mitmachen, berichten ja über ihre eigenen Erfahrungen und über ihre eigene Lebensgeschichte weitestgehend.
Ja, ja, sicher, das ist ja das Spannende, weil sie da wirklich ehrlich ihre Meinung sagen und wie sie es erleben oder was sie so im öffentlichen Leben erleben, erzählen. Aber die Verlobung selbst ist gespielt.
Mhm, genau. Und die Verlobte, dieses Stück, sitzt neben mir, richtig. Frau Alma Achmetowitsch, ich hoffe, ich habe Sie richtig ausgesprochen.
Ja.
Warum ist es wichtig, sich verloben zu dürfen, auch dann, wenn man eine Behinderung hat für Sie?
Es ist erstens wichtig für beide Personen, dass jemand da ist, dass man denjenigen zuhört, falls mal Probleme gibt und dass, wenn man Probleme hat, dass man halt denjenigen erzählt. Und dass man mit denjenigen auch zusammenlebt.
Also eigentlich alles das, was für alle Menschen selbstverständlich ist, soll auch für Sie und die Zielgruppe für Menschen mit Behinderungen selbstverständlich sein.
Richtig,
ist es aber teilweise noch nicht, wie man auch, dazu kommen wir später, aus den Reaktionen bei diesem Theaterstück zum Teil auch aus dem Publikum hört.
Ja, genau.
Während Sie also die Verlobte nur im Theaterstück spielen, wobei Sie haben ja verraten, im richtigen Leben wollen Sie sich auch verloben, allerdings in jemand anderen, gibt es eine wirkliche Verlobte, die sich vor kurzem, also so viel ich weiß, vor einem knappen halben Jahr, auch selbst verlobt hat, Frau Michaela Ressel. Und meine Frage, wie war die Verlobung für Sie?
Ich bin mit 14 Jahren mit meinem Freund zusammen und wir haben es verlobt mit seinen Eltern, mit unseren Eltern.
Ist das abgesprochen worden? Und was bedeutet das für Sie? Ist das schön, seit Sie jetzt verlobt, dass Sie jetzt verlobt sind?
Ja, aber wir haben uns eben getroffen und da haben wir uns gemacht.
Okay, Sie haben das beschlossen. Sie sind schon, wie gesagt, 14 Jahre zusammen und haben sich jetzt dazu entschlossen, dass Sie sich verlobt haben. Herzliche Gratulation auch von uns hier von Frickradio. Ihre Mutter, die Frau Gerda Ressel, die Sie ja vielleicht kennen vom Verein Behindertenombudsmann, regelmäßig auch Gast in Sendungen von Frickradio, ist die Mutter der Verlobten. Aber die Verlobung ist gefährdet. Was bedeutet das? Also die Beziehung ist 14 Jahre alt, die Verlobung hat stattgefunden. Sie haben mir erzählt, dass es jetzt aber gefährdet ist.
Die Verlobung ist genauso gefährdet wie die Freundschaft, wie die ganze Verbindung. Eigentlich war die Verlobung so eine Art Protest. Wir gehören zusammen, wir wollen zusammen sein, weil es da eine dritte Person gibt, die hineingefunkt hat und alle Betreuer, die das Ganze miterlebt haben, noch bevor wir Eltern das überhaupt mitgekriegt haben, standen der ganzen Situation ziemlich hilflos gegenüber und die beiden haben dann wirklich ad hoc beschlossen, sie verloben sich, um dem ganzen Ausdruck zu verleihen, wir beide wollen zusammen sein.
Nun ist das, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, auch eine relativ normale Sache. Ne? Es gibt ein Paar und es gibt Dritte, die das nicht interessiert. Und natürlich versuchen manche Leute auch bestehende Beziehungen. Das kümmert sie nicht, weil sie halt ihre Interessen haben. Soll ja auch oft genug vorkommen, dass sowas passiert. Mhm. Was ist denn die spezielle Situation hier?
Ja, die spezielle Situation ist, das ist eine junge Frau, die in die Arbeitsgruppe meiner Tochter gekommen ist. Ja, und sich halt den Freund der Tochter ausgesucht hat, den möchte sie haben. Und es scheint sie besonders zu begeistern, dass sie damit Widerstand erregt und ununterbrochen den jungen Mann belästigt, ihm nachläuft und so weiter. Und die Betreuer sagen, das ist das Leben.
Gut, wir werden noch ganz intensiv auch über diesen Aspekt sprechen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir mal die ersten paar Takte Musik von Frank Sinatra mal einspielen.
Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I steal a little love? Tell me, why are you driving me crazy? Why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it's wrong, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't even need a shove. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I grab a little love? Tell me, why are you driving me crazy?
crazy. And why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it was wrong, hey, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't even need a shove. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Can I grab a little love?
Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus, heute zur Sendung Wir verloben uns, ja dürfen's denn das, eine einstündige Sondersendung. Ja dürfen's denn das, Frau Magistra Linda Schüchner, darf man denn das überhaupt, fragen manche Leute. Darf denn das sein, dass Menschen mit Behinderung, dass vor allem Menschen mit Lernbehinderungen überhaupt an Sexualität und an Beziehungen denken dürfen?
Ich denke mir, darf man sich so eine Frage überhaupt noch stellen in Zeiten von Inklusion, wo Österreich eine UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung ratifiziert hat, wo es Chancengleichheitsgesetze gibt. Über das Dürfen sollten wir uns eigentlich keine Gedanken mehr machen, sondern nur, wie können wir die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft so gestalten, dass es gut möglich ist.
Über das Dürfen sollten wir uns keine Gedanken machen. Über das Thema Bedarf brauchen wir uns deshalb keine Gedanken machen, weil eines klar ist, der Bedarf ist da.
Genau.
Wie sind denn die Reaktionen von den verschiedenen Zielgruppen, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, auf diese Broschüre? Wie waren Ihre Erfahrungen jetzt, nachdem die Broschüre seit ein paar Monaten, glaube ich, publik ist? Vielleicht könnten wir bei der Gelegenheit auch gleich sagen, wo bekommt man denn diese Broschüre überhaupt?
Die Broschüre kann bei uns bestellt werden, also über unsere Homepage www.jaw.at ist eine Bestellung möglich, ist derzeit zu einem Unkostenpreis von 20 Euro erhältlich.
Und heißt Sexualität, Informationen in leichter Sprache.
Genau.
Wie waren die Reaktionen?
Die sind sehr positiv im Großen und Ganzen. Die Nachfrage ist sehr groß, das hat uns recht erstaunt. Es war ursprünglich die Idee, diese Broschüre auch als Angebot für die Personen, die von Jugend am Werk betreut und begleitet werden, und die Mitarbeitenden zu erstellen. Und es ist erst relativ kurzfristig dann auch dazu gekommen, dass wir sie auch nach außen hin publik machen. Mhm. Und die Nachfrage ist sehr groß, also die Reaktionen sind gut.
Also die ursprüngliche Intention, man merkt das ja auch an der Broschüre, war nicht nur den Menschen mit Behinderungen selbst Informationen zu geben, in leichter Sprache, damit sie das auch verstehen können, sondern es sind auch eigene Kapitel drinnen, was dürfen Betreuer nicht, was darf man dürfen oder was muss man akzeptieren, also zum Beispiel Grenzen akzeptieren, wenn irgendjemand bestimmte Dinge nicht mag oder andere Dinge bevorzugt. Es sind Kapitel, es sind verschiedene, auch Alter, Behinderung im Alter zum Beispiel. Sie haben sehr, sehr viele Kapitel drinnen. Ich habe so den Eindruck gehabt, zunächst einmal haben Sie gedacht an den Betroffenen mit Lernbehinderungen beziehungsweise an die Betreuer. Und jetzt offensichtlich in weiterer Folge zeigt sich, dass die Nachfrage so groß ist, dass Sie auch sehr viele Anfragen von außen haben. Wie viele Broschüre haben Sie denn schon verschickt?
Es sind jetzt nach außen hin um die zwischen 50 und 60 Broschüren verschickt worden. Das ist mein letzter Stand in dieser kurzen Zeit. Mhm. Ich habe gerade noch gehört, sogar aus Deutschland kommen Anfragen. Also es ist erstaunlich einerseits und dann aber auch wieder sehr erfreulich, dass doch wir haben viel Arbeit investiert, haben uns viel Zeit dafür genommen und dass das jetzt auch Früchte trägt.
Über diese Arbeit möchte ich noch ein bisschen was wissen. Wie ist denn diese Broschüre entstanden? Ich nehme an, es werden wohl auch Betroffene mitgearbeitet haben. Ist ja bei einem leichten Lesentext auch sicher erforderlich gewesen. Wie lang hat das gedauert? Wie lang war das inklusive Vorarbeiten? Und wie ist denn überhaupt diese Idee damals aufgekommen, dass Sie so eine Broschüre machen?
Also der Prozess hat 2009 begonnen, mit der Idee, mit der Konzepterstellung. 2010 hat dann unser Arbeitskreis, also es war eine Arbeitsgruppe mit unterschiedlichen Mitgliedern. Es war für uns ganz klar, es sind Selbstvertreterinnen dabei, das heißt Personen, die bei uns im Wohnbereich oder im Werkstätten-Tagesstrukturbereich betreut, begleitet werden. Betreuer, Betreuerinnen, Leitungen, also wirklich, dass alle Hierarchieebenen durchgegangen sind, aber natürlich ein großes Augenmerk auch auf die Personen, die betroffen sind, an die sich diese Broschüre in erster Linie richten soll. Die Entscheidung für leichte Sprache zum Beispiel, weil Sie das vorher angesprochen haben, das haben wir auch am Anfang lang diskutiert, sollen wir einen Teil in leichter Sprache, einen Teil dann wieder schwierig, und wir haben dann gesagt, warum, wir ziehen das jetzt durch, eine leichte Sprache kommt allen zugute, und das war dann eigentlich relativ schnell eine klare Sache. Insgesamt sind über 20 Personen involviert gewesen in diesem Prozess. Wir haben uns über sicher 1,5 Jahre regelmäßig 1 bis 2 Mal im Monat getroffen. In großen Gruppen, in kleinen Gruppen. Es hat viel E-Mail-Verkehr zwischendurch gegeben. Also es war wirklich ein intensives Arbeiten und Auseinandersetzen mit der Thematik. Und wir haben versucht, eben dadurch, deshalb ist sie so dick geworden, die Broschüre, möglichst viele Bereiche, die im Zusammenhang stehen mit Sexualität, Partnerschaft, auch abzudecken.
Woher sind eigentlich die Entscheidungen für die verschiedensten Kapitel gekommen? Hat da jeder sich eingebracht? Übrigens hat es auch, das ist, wäre jetzt noch eine Zwischenfrage, sozusagen Anführungszeichen Sexperten, Psychologen oder so, die Experten für dieses Thema sind auch gegeben. Mhm. Von wo kamen die Themen? Haben das die Betroffenen eingebracht? Wir würden uns gerne sowas wünschen. Oder kam das eher von der Betreuungsseite? Oder hat sich jeder einbringen können und jeder auch dafür gesorgt, dass das eine oder das andere ausführlicher drinnen ist?
Also es wurde sehr achtsam darauf geschaut, dass wirklich jeder, der in dieser Gruppe, in dieser Arbeitsgruppe involviert ist und jeder da auch seine Themen, seine Ideen gut einbringen kann. Das heißt, das würde ich als relativ ausgeglichen beschreiben. Es hat eben in den ersten Treffen wirklich mal so ein Brainstorming gegeben, wo ganz viele Themen gesammelt wurden und wo wir dann gemeinsam auch entschieden haben, gut, und wer schaut sich jetzt was genauer an? Also da haben wir dann sozusagen die Subgruppen wieder gebildet. Das heißt, relativ ausgewogen und gleichberechtigt in der Entscheidung. Auch in dem Wissen, dass man da nie alles abdecken kann, dass es immer noch was gibt, was dann noch dazu kommt. Also gerade in dem Bereich, zu diesem Thema, ist das wahrscheinlich eine endlose Geschichte.
Letzte Frage zu diesem Blog, bevor wir dann zum nächsten Thema übergeben. Was war denn für Sie eigentlich, Sie haben ja auch hier mitgewirkt, das überraschendste Ergebnis, das in der Broschüre drinnen ist, oder ein Aha-Effekt vielleicht? Mit was hätten Sie nicht gerechnet, was sich in den 3 Jahren der Genese dann gezeigt hat?
Also mir wird schon immer bewusster, dass es möglich wird, durch dieses Engagement von wenigen Einzelnen da auch eine offene Haltung dem Thema gegenüber zu erwirken, im Kleinen, und das setzt sich dann aber fort. Und das finde ich sehr schön zu beobachten.
Frau Gelinde Zickler, im Theaterstück wird ja die Schwierigkeit der Sexualität auch angesprochen. Es gibt ja da drinnen auch eine Rolle, die übrigens nicht von einer Betroffenen gespielt ist, ist, glaube ich, sogar die Vizebürgermeisterin von Tulln, die eine skeptische Mutter spielt. Ich glaube, sie redet aber sehr vielen Eltern, die oft im Publikum sitzen und die sich dann auch einbringen können, durchaus aus der Seele. Was ist so die Skeptik der Eltern? Wir haben ja jetzt gehört über die, das ist ja auch ein Thema des Stückes, dass bestimmte Dinge noch immer ein bisschen bezweifelt werden, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Was ist da so an Skepsis?
Nein,
da?
Ich glaube, das ist heute noch immer so, also von den Müttern oder von den Eltern, dass ihr behindertes Kind einfach das noch nicht irgendwie nicht zusteht, ja? Oder das gibt's nicht. So wie halt die Kinder glauben, also die ältere Menschen, die haben keinen Sex mehr. Also das gibt's auch nicht mehr. Und so gibt's es, so stellt man sich halt die Mutter heute auch noch vor, dass ihr behindertes Kind das gar nicht braucht oder gar nicht, na, das darf einfach nicht sein.
Ich bin jetzt bei einer der Hauptpersonen dieses Stücks im Publikum, dem Herrn Paul Rothen, der die Hauptperson schon im ersten Teil war, wo es ihm noch in erster Linie um die Wohnung gegangen ist. Was sagen denn Sie in dem Stück den Eltern, wenn Sie dann wieder sagen, naja, so, da kommt es ja dann zu Schwierigkeiten, das geht ja nicht und ich habe so Angst um meine Tochter, ich habe so Angst um meinen Sohn. Sie sind ja auch ein Betroffener, was sagen Sie denen?
Ja, was sage ich denen? Ich versuche mit Antworten zu geben, die beruhigend für die Eltern sind. Und zwar in dem Sinn, dass man sagt, okay, jeder Mensch, jeder behinderte Mensch hat auch ein Recht, Privatleben zu haben und auch ein Liebesleben zu haben und eine Beziehung zu haben. Warum soll der Mensch, der was behindert ist, nicht haben dürfen? Wir sind ja nicht wir sind zwar behindert im Geh oder in sonst was, aber nicht im Kopf.
Danke vielmals. Dann haben wir als eine der Schauspielerinnen, die immer mit der Mutter kommt, die in Wirklichkeit die Vizebürgermeisterin ist, die Frau Manuela. Wollen Sie, denken Sie auch manchmal an Verlobung?
Ja, schon.
Würden Sie das gerne machen?
Ja, schon.
Und Sie wohnen ja jetzt seit ein paar Monaten eigentlich, schon seit längerer Zeit, auch in einer eigenen Wohnung.
Ja, stimmt.
Und wie gefällt Ihnen das?
Super.
Das ist einer der Aspekte, die in diesem Stück auch immer wieder angesprochen werden, denn Wohnen ist ja auch die Voraussetzung einer Beziehung, eine eigene Wohnung zu haben, auch Beziehung zu haben. Ich bin jetzt bei einem der Vereinsmitglieder des Vereins Miteinander Leben, Ernst Tille, und ihm würde ich jetzt gerne die Frage stellen, dieses Theaterstück ist ja nur ein Ausdruck der vielen kulturellen Betätigungen, die der Verein Miteinander Leben in Tulln macht. Warum legen Sie so einen großen Wert auf Kultur?
Naja, mit der Kultur glauben wir, dass wir die Menschen eher erreichen, dass wir die Probleme, die in diesem Bereich bestehen, besser an die Öffentlichkeit bringen können. Wir haben Kunstcafé, Stammtisch gibt es, Integrationsstammtisch, Fotoausstellungen, unser Projekt jetzt, das sich ja ergeben hat aus der Situation, Menschen, die mit Behinderung leben müssen, eigenständig leben zu lassen, was sie zu Hause teilweise nicht gelernt haben, sollen sie jetzt über das Wohnhaus, das eigentlich der Sinn, also der Zweck unseres Vereins war, aus dem Wohnhaus heraus wieder das selbstständige Leben lernen, das sie jetzt haben, und wieder weiterentwickeln. Und das wollen wir eben nach außen hin transportieren.
Könnte man im weitesten Sinne sagen, da das ja begonnen hat mit eigenem eigenständigen Wohnen, was ja jetzt bei allen Leuten, die da mitgespielt haben und die früher nicht in der eigenen Wohnung gewohnt haben, das war ja nur einer, nämlich der Paul Roten, mit dem ich vorher gesprochen habe, sagen, dass dieses Stück eigentlich eine gewisse Erfolgsgeschichte in Tulln ist, oder ist das ein bisschen übertrieben?
Ein Teil der Erfolgsgeschichte, es ist auch ein Teil, ein Plan, vom Wohnhaus selbst die Selbstständigkeit zu fördern. Aber es ist schon ein Umdenken in der Bevölkerung vonstatten gegangen.
Das heißt also, dieses Stück ist ein Teil einer Bewegung, die auch so stattfindet, dazu parallel. Ich stehe jetzt neben dem Alexander, auch in Wirklichkeit Alexander. Im Stück wird auch gesprochen über Freizeit. Und da sagen Sie ja auch im Stück, es gibt ja für Sie jetzt zum Beispiel auch eine Freizeitunterstützung am Wochenende. Was machen Sie denn da?
Ja, so am Wochenende macht der Besuch den so zusammen in Prater oder Schwimmen, Sport machen und so Sachen, ja.
Was bedeutet für Sie, sind Sie jetzt auch in einer eigenständigen Wohnung? Ist das wichtig für Sie?
Da kann ich einmal näher kochen und so alles und putzen und so.
Also das heißt eigener Lebensbereich, sturmfreie Bude, mehr oder weniger. In dem Stück gibt es auch einen Kibitz, der immer skeptisch sich äußert und dazwischen fragt, das weiß aber das Publikum nicht. Ja? Also er wirkt wie ein aufsässiger Gast, der ganz noch behaftet ist in den alten Ideen. Wie fühlen Sie sich denn in dieser Rolle?
Also in die Rolle, das ist eigentlich die einfache Rolle, weil man kann leichter etwas in das Negative ziehen, als in das Positive ziehen.
Und was sagen Sie denn da so?
Ja, also wie geht das überhaupt, Sexualität, wenn da Kinder entstehen, ja, wer übernimmt da die Verantwortung und ja, ich kann mir das nicht vorstellen, ja, normalerweise denkt man, Behinderte brauchen Hilfe, dann fahren sie plötzlich alleine, fahren sie in Urlaub und ja, also die Ängste, was man grundsätzlich hat und weil man es einfach nicht gelernt hat, die Fähigkeiten zu sehen und nur immer das Handicap zu sehen.
Dazu muss man auch sagen, dass es im Publikum auch einen zweiten Kibitz gibt, die dann alles ins Positive, von der positiven Seite sieht und auch von den moderneren Entwicklungen, dass aber trotzdem die Eltern, die im Publikum sind, manchmal ganz froh sind, wenn irgendjemand diese extreme Position, also diese, wenn es auch ein bisschen überspitzt ist, aber diese ganzen Ängste, die ja doch da sind, auch äußern kann. Und ich möchte nochmal die Frau Magistra Linda Schüchner Ihnen die Frage stellen, weil das ja auch ein Thema ist. Es gibt ja jetzt sozusagen Ihre Broschüre. Was würden Sie denn so skeptischen und ängstlichen Eltern dann sagen aus Ihren Erfahrungen heraus?
Also die Arbeit, die Zusammenarbeit mit Angehörigen, in den meisten Fällen Eltern, war so auch in unserer Arbeitsgruppe bei jedem Treffen ganz großes Thema. Da ist nämlich diese Schwierigkeit zwischen wir als Professionisten, Professionistinnen, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, und den Elternangehörigen, die einen ganz anderen Zugang haben, der genauso da sein darf. Also ohne zu werten, aber zu versuchen, auf einen Weg zu kommen und im Fokus, im Mittelpunkt, den Menschen, um den es geht, zu sehen. Nicht Entscheidungen über den Kopf hinweg zu treffen. Wir haben jetzt in weiterer Folge, weil wir festgestellt haben, nur so eine Broschüre reicht nicht aus, in Planung regelmäßig Angehörigenabende zu veranstalten, wo eben genau diese Themen auch mit den Angehörigen gemeinsam genau bearbeitet werden sollen, damit eben Ängste auch thematisiert werden dürfen.
Ich habe es ja schon in meinem Anfangsstatement gesagt, damit man selbstbestimmt auch sein Sexualleben oder sein Beziehungsleben leben kann, ist es natürlich umso wichtiger, dass es eine umfassende Information gibt. Ich denke, dass Ihre Broschüre ja auch in diesem Sinne wirken möchte. Das heißt, nur dann, wenn ich über sehr viele Aspekte, es ist ja auch ein eigenes Kapitel, Erkrankungen, die durch Sex eben zustande kommen kann, eine Tatsache, oder Verhütung oder Sterilisation, die in anderer Hinsicht ein Thema war, da sie eine Zeit lang zwangsmäßig gewesen ist, aber auch sehr, sehr viel über Selbstbestimmung, dass man da mit Betroffenen arbeitet, die ja auch wissen wollen und auch wissen sollten, was gibt es für Möglichkeiten, damit eben vielleicht, wenn der Kinderwunsch gar nicht da ist, auch es nicht zu einem Kind kommt, was ja oft bei Eltern eine große Angst ist. Frau Gerlinde Zickler, Sie haben ja dieses Stück mehr oder weniger schon lange begleitet, das war auch Ihre Idee. Sie haben ja auch viele Erfahrungen mit Eltern gemacht im Laufe dieser Entwicklung. Glauben Sie oder spüren Sie, dass es da zu einem Umdenken schon gekommen ist? Und in welche Richtung geht es dann auch bei den Eltern?
Na, ich glaube schon, also das dritte Jahrtausend, wo wir jetzt wir sind, glaube ich schon, dass das schon die Zeit ist, der Aufklärung ist. Es ist einfach reif. Die Menschen denken doch schon anders. Also ich bin jetzt bald 44 Jahre verheiratet, trotz meiner schweren Behinderung. Und ein Beispiel dafür, dass es gut geht. Und ich denke, es ist... Die Zeit ist einfach reif dazu, ja. Und ich glaube auch, dass die Eltern die Kinder oder ihre Kinder nicht mehr halten können. Also sie sind heute auch, die lernschwachen Menschen sind heute schon so, dass sie gut artikulieren können, was sie wollen. Mhm. Ja, und sie auch durchsetzen können, das sieht man ja. Das sieht man auch bei unserem Stück. Mhm. Wie bei jeder, wir haben das schon ein paar Mal geprobt, kommen immer mehr Sachen hervor, ja. Immer wieder was Neues, wo man sagt, aha, ja, ja.
Also könnte man sagen, dass im Stück in diesen paar Jahren jetzt feststellbar ist, dass die Menschen mit Behinderungen immer selbstständiger werden,
ja, ja.
Auch im Stück.
Ja, ja.
Frau Alma, Sie sind ja die Verlobte in dem Stück, aber gehen wir jetzt zu Ihrem eigenen Leben. Haben Sie eigentlich Schwierigkeiten, dass manche Leute Ängste haben? Gibt es Leute in Ihrer Umgebung, die sagen, naja, so... Nein, eigentlich solltest du oder sollten Sie, ich weiß nicht, per du oder per Sie, ob es die Familie ist oder jemand anderer, die da skeptisch sind, dass Menschen, die eine Behinderung haben, sich auch verlieben können, verloben können oder gar, wovor sich ja viele fürchten, Sex haben könnten?
Ja, es gibt ein paar Leute, wo die Eltern schon Angst haben, dass passieren könnte, dass einmal... schwanger sein könnten, was sie aber dann wahrscheinlich nicht können, halt mit Hilfe damit, ja, und...
Haben Sie selbst auch einmal eine Information bekommen über dieses Thema in der Werkstätte oder damals, wie Sie früher im Wohnhaus waren oder von Ihrer Begleitung jetzt und im betreuten Wohnen?
Ich war früher, wie ich noch klein gewesen bin, war ich in mehreren Kinderheimen. Da hat man schon darüber gesprochen, über Sexualität, ja. Mhm.
Und dann später auch, also und immer wieder ist das schon ein Thema.
Ja.
Das ist ja, ich glaube, im Stück wird das auch öfters immer wieder angesprochen, genau. Auch aus dem Publikum. Ne?
Ja, genau.
Gut, bevor wir dann jetzt zur eigentlichen Verlobung und zu unserem Verlobungspaar kommen, bitte ich noch einmal um Frank Sinatra.
Hey, jealous lover, you're acting so strange. Hey, jealous lover, what is making you change? Hey, jealous lover, how wrong can you be? I'm yours ever faithful, just be faithful to me. I am just as steady as that clock on the shelf. Maybe you're accusing me of what you do in yourself. Hey, jealous lover, I'm telling you true. I know that you're jealous, but there's no one but you.
Hey, jealous lover,
cheated lots of times, but just couldn't do. I was much too busy, baby, being faithful to you. Hey, jealous lover, I'm telling you true. I know that you're jealous, but there's no one but you. There's no one for me.
Wir verloben uns, ja dürfen es denn das, eine Sendung von Frickradio aus dem ORF Kulturcafé gesendet auf Ö1 Campus. Wenn Sie in dieser Sendung aus dem Publikum Fragen haben, werden wir nach dieser Runde Ihnen eine Möglichkeit geben, wenn Sie noch irgendwas fragen oder sagen wollen, dass Sie das einbringen. Aber jetzt kommen wir zur Geschichte von der Michaela und von unserem Verlobungspaar. Ich würde mal Sie bitten, Frau Gerda Ressel, die Mutter, dass Sie uns ein bisschen was drüber erzählen. Wir haben jetzt in dem Stück von Frank Sinatra gerade von eifersüchtigen Jealous Lover, Liebhaber, Liebhaberin gehört. Die Situation haben wir am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Mich würde jetzt interessieren, eine Beziehung, die 14 Jahre wächst, ist ja eigentlich was Besonderes, oder?
Naja, das hat sich für die beiden so ergeben. Wir Eltern haben uns ja erst über unsere Kinder kennengelernt. Und genauso war es eigentlich mit dieser Verlobung. Das ist nicht von den Eltern aus oder wir haben da überhaupt, das haben sie plötzlich, hat sich das so ergeben. Und wir sind gestanden und waren eigentlich überrascht. Und ich denke, egal wie sich's weiterentwickelt, was die beiden wollen, seine Eltern gehen auf ihn ein und versuchen zu erfüllen, was er möchte. Und wir versuchen für die Michaela zu erfüllen, was sie möchte. Also wie wir dann gemerkt haben zum Beispiel, dass diese junge Frau da hineinfunkt, haben wir weder ihm noch ihr zugeredet oder sie da ausgefragt oder so. Wir sind einfach mal eine Woche miteinander auf Urlaub gefahren und haben beobachtet, wie die beiden miteinander umgehen, ob sie sich überhaupt mögen oder wie das ist. Und es war so wie immer. Also für uns war das ganz Eigenartige, es hat sich da überhaupt nichts verändert gehabt. Und das war für uns ein Zeichen, einmal dann zu überlegen, naja, wie verhalten wir uns jetzt richtig? Wie verhalten wir uns, dass wir den beiden nicht schaden, dass wir die Verbindung nicht beeinflussen, weder in die eine noch in die andere Richtung?
Darf ich nur ganz kurz ein bisschen stoppen? Ich würde über die Sachen noch sprechen, aber zuerst möchte ich gerne über die Qualität der Beziehung sprechen. Was ist denn eigentlich das Besondere an Beziehungen? Die Frage würde ich ja normalerweise gar nicht stellen. Ich meine, da würde sich jeder auf den Hut greifen oder auf den Kopf. Aber bei Menschen mit Behinderungen muss man diese Frage offensichtlich noch immer stellen. Was ist das Besondere an einer Beziehung, dass es dann zur Verlobung kommt? Immerhin 14 Jahre, das ist ja, würde ich sagen, für niemanden eine Selbstverständlichkeit heutzutage in unserer raschlebigen Zeit. Wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit?
Ja, Sie sehen sich täglich in der Arbeit. Und es hat sich daraus entwickelt. Und irgendwann haben wir Eltern kapiert, ja, das war ganz lustig. Ich weiß schon, meine Tochter hatte einen Werkstättenleiter, der ist schon in Pension und das war so ein bisschen ein Frauenheld. Und dem hat die Gruppe eine Karte geschickt, eine Ansichtskarte vom Urlaub mit einer Leiter, wo jemand Fenstern geht. Und dann war, ich weiß nicht mehr, habe ich meine Tochter abgeholt von der Werkstätte oder was, jedenfalls ist es ihnen gelungen, mich in den Arbeitsraum zu holen. Und dann haben sie mir diese Karte gezeigt und da waren zwei Gruppen gemeinsam waren auf Urlaub. Und ich habe halt dann mit den Leuten gesprochen und wie sie auf die Idee gekommen sind und so weiter. Und auf einmal macht meine Tochter ihren Spind auf und zeigt mir das Bild vom Christopher. Und der Christopher ist am anderen Ende des Gangs gestanden und hat so um die Ecke geschaut, wie wenn er sich versteckt hätte und hat auf meine Reaktion gewartet. Ne? Und ich habe ihn Christopher erkannt und habe sie gefragt, ob das der Christopher ist, nicht? Ob ich da richtig liege. Ja, und so war das die erste Kenntnisnahme, dass da irgendwas im Gange ist.
Und das war auch wirklich so.
Nein.
Und wie haben Sie sich kennengelernt?
Ich bin ein paar Mal zu ihm gefahren, dann zweimal, dreimal zu mir und jetzt, wenn wir im Garten sind im Sommer, dann lade ich ihn immer ein.
Auf mehrere Tage oder nur so auf einen Tag oder wie lange kommt er da?
Wenn mein Eltern sich erlauben.
Ja, das ist immer noch das Problem. Und die andere Sache, da gibt's jetzt diese eine Frau. Ja, die Mutter zeigt auf, die will jetzt unbedingt sagen, das ist erlaubt. Ja. Wie ist das mit dem Erlauben?
Die Eltern würden mehr erlauben oder so, aber wir wollen es nicht beeinflussen.
Okay, also. Gut. Da gibt's jetzt doch diese eine Frau, die ein Problem ist. Ist das ein Problem für Sie?
Ja, weil ich schaue es immer... Er geht immer zu ihr, aber ich schaue immer weg, aber ich schaue immer, kann nicht so ausdrücken.
Ist schwer für Sie? Ist das schwer für Sie? Ja? Tut Ihnen das weh?
Ja, ist immer sehr im Herz.
Da sind wir jetzt aber bei einem sehr, sehr heiklen Thema. Das ist ja auch unter jedem anderen Menschen eine heikle Frage, wie sehr können Außenstehende denn bestimmen oder überhaupt einschätzen, ist das jetzt eine Störung einer gewachsenen Beziehung oder sind das nur Moralvorstellungen, die im Hintergrund sind? Was macht Sie da in dem Punkt, Frau Ressel, sicher, dass Sie das nicht zu sehr jetzt von moralischen Standpunkten, sage ich jetzt einmal, bewerten würden? Wie machen Sie das, dass Sie sich diesem Vorwurf nicht aussetzen?
Erstens einmal habe ich zu behinderten Menschen eine ganz normale Einstellung. Das heißt, für mich zählt in erster Linie die Person. Und wenn sich zwei mögen, dann ist das okay. Und wenn einer den anderen nicht mag, ist das auch okay. Also für mich gibt es da überhaupt, für mich ist in der Beziehung nur wichtig, mögen sich die beiden oder mögen sich die anderen beiden. Ich möchte in keiner Weise weder die eine noch die andere Beziehung beeinflussen. Also mir ist wichtig, dass das geschieht, was die betroffenen Menschen selber wollen.
Jetzt stelle ich eine ganz provokante Frage. Darf eine Affäre in einer Verlobung oder in einer bestehenden, langdauernden Beziehung auch eher Ehe sein?
Ja, das ist das Leben, sagen wir die Betreuer. natürlich darf das auch in einer solchen Beziehung sein, keine Frage. Die Frage ist nur bei behinderten Menschen, sind alle drei damit einverstanden? Oder wie geht's allen dreien? Wie weit ist einer dem anderen unterlegen oder überlegen? Und das spielt da eine schon starke Rolle, weil sich behinderte Menschen ja viel schlechter wehren können. Als nicht behinderter Mensch kann ich mir eine andere Arbeit suchen, ich kann demjenigen aus dem Weg gehen, das ist alles eine Möglichkeit. Sie kann dieser Konkurrentin zum Beispiel nicht aus dem Weg gehen, weil sie sitzt in ihrer Gruppe.
Mhm. Also das heißt, in diesem Fall geht es auch letztendlich um Überschreitung von Grenzen, wenn man sich selbst dagegen nicht wehren kann.
Richtig.
Also, Frau Zickler.
Ja, ich glaube, wenn ich mir das so anhöre, denke ich schon, dass da in der Arbeit die Betreuer schon irgendwie darauf eingehen sollten. Weil die Beziehung war 16 Jahre und jetzt kommt da wer. Und man muss die kennen ja diese Person, die sich jetzt da reinmischt, genauer. Also das sollte man schon hinterfragen. Einfach so laufen lassen und sagen, so ist halt das Leben, das finde ich nicht okay. Mhm.
Jetzt sicher eine heikle Sache. Bevor ich die Expertin frage, würde ich gerne noch eine der Betroffenen fragen, weil Frau Alma Ahmetovic, Sie arbeiten ja auch in einer Werkstätte und Sie kennen ja auch Wohngemeinschaften, wo viele Leute zusammenkommen. Kennen Sie so ähnliche Fälle, wo halt auch zwei zusammen sind und dann versucht sich jemand Dritter einzubringen? Ist Ihnen sowas schon einmal untergekommen, wenn nicht bei Ihnen selber, dann vielleicht bei anderen? Und wie ist man damals damit umgegangen oder gab es sowas nicht?
Es hat früher mal einen Arbeitskollegen gegeben von mir und eine Arbeitskollegin, die wir sich schon regelmäßig gesehen haben und ein paar andere Kolleginnen haben sich immer dazwischen gemischt und dann hat es auch manchmal auch Streitereien gegeben und das war halt manchmal auch nicht in Ordnung.
Mhm. Ja. Also das ist immer ein Problem. Das ist auch ein Problem in Arbeitsbeziehungen von jedem Menschen, auch wenn sie keine Behinderung haben. Jetzt würde ich noch einmal die Frau Magistra Linda Schüchner, Sie haben ja mit der Broschüre auch sich intensiv damit beschäftigt, sicher ein heikles Thema. Wir wollen hier in der Sendung weder Direktiven machen, noch Vorschriften oder sonst irgendwas. Wir wollen einfach die Situation uns von allen Seiten anschauen. Wie stellt sich das denn eigentlich dar? Gibt es da so eine Grenze, dass man sagt, ja, hier sollte man den Willen respektieren und was kann man da wirklich von außen tun?
Das ist so die große Frage, die immer auftaucht beim Thema Selbst- und Mitbestimmung. So, und wo sind die Grenzen? Und wir haben uns da auch intensiv damit beschäftigt, einerseits in dieser Arbeitsgruppe, aber das geht ja auch über das Thema Liebe, Partnerschaft hinaus. Und klar ist dort die Grenze, wo die Grenzen von anderen Personen überschritten werden. Also da ist die Grenze der Selbstbestimmung ganz klar definiert und erreicht. Und wenn die Würde von anderen Menschen in Gefahr ist. Ja, das sind so diese Themen, wo man aber immer wieder dann in den Einzelfällen schauen muss und eben als Professionistin in der Betreuung und Begleitung ganz vorsichtig sein muss, zu schauen, habe ich da jetzt meine Moralvorstellungen, die unreflektiert jetzt auf das Gegenüber übertragen werden, oder schafft er das eh alleine? Und es ist mir vielleicht gar nicht so recht. Also gerade beim Thema Beziehung, Partnerschaft ist das sicher eine der schwierigsten Herausforderungen, weil da eben dieser Schutzgedanke, man kennt das auch bei Freundinnen. Wenn die in einer unglücklichen Beziehung sind, kommt auch dieser Schutzgedanke. Es ist wichtig zu reflektieren, dem Gegenüber auch zuzutrauen, du kannst das, du kannst damit klarkommen.
Mir kommt ja jetzt so vor, nachdem das so lange Zeit ein Tabuthema gewesen ist und man darüber überhaupt nichts gesprochen hat, so kommt eben da jetzt auch zutage, wie diffizil diese Fragen sind und Themen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, klarerweise, da das ja früher ein Tabuthema war, die jetzt eben aufbrechen, neue Fragen, neue Herausforderungen. Kann das so sein? Also es wäre jetzt meine Interpretation, und ich kann mich natürlich auch irren, kann das auch damit zusammenhängen, dass das eben einfach noch relativ neu ist mit der Selbstbestimmung von Beziehungen, dass wir da alle Beteiligten viel lernen müssen?
Ja, also so wie Sie vorher schon kurz angesprochen haben, so unter diesem Deckmantel schlafende Hunde nicht zu wecken, besser gar nicht drüber reden, weil dann ist das kein Thema, das ist einfach ganz lange so gehandhabt worden, passiert teilweise sicher auch immer noch so, die Sterilisation, die bis vor kurzem einfach so passiert ist für einen großen Teil der Frauen, die wir in der Betreuung und Begleitung haben, einfach eine Realität war und sie nach wie vor begleitet. Und das sind einfach die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich verändert haben und wo sich jetzt viele neue Themen in sehr kurzer Zeit auch auftun.
I get along without you very well. Of course I do, except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very well. I've forgotten you just like I should, of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I, to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do, except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart into.
Wir verloben uns, ja dürfen's denn das, eine Sendung von Frickradio aus dem ORF Kulturcafé, gesendet auf Ö1 Campus. Ich würde jetzt, nachdem wir schon im letzten Viertel der Sendung sind, vielleicht noch eine abschließende Runde machen. Ja, ich wende mich mal an das Publikum hier. Gibt es Wortmeldungen, Statements? Sie sind herzlich dazu eingeladen, zum einen oder zum anderen Punkt Fragen zu stellen oder noch etwas dazu zu sagen. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wäre die Frage diejenige, wie wäre denn die Entwicklung in den nächsten Jahren? Es zeichnet sich ja schon ab. Offensichtlich sind Menschen mit Behinderungen heute wesentlich selbstständiger. Also das ist, so wie es jetzt auch nach dieser Sendung aussieht, tatsächlich der Fall. Und ich würde mir die Bemerkung erlauben darf, falle für ganz kurz aus der Rolle des Moderators und sage, und das ist doch gut so. Und ich glaube, als Frickradio-Moderator kann ich das auch sagen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben jetzt dann bestimmte Punkte, wo man dann auch einfach schauen muss, Grenzen, welche Grenzen sind da, wo sollten die Grenzen sein? Diskutieren wir mal darüber, soll es Grenzen geben und wo sollen sie sein? Beziehen wir die Betroffenen mit ein, erfahren wir von ihnen? Sind das so die, ich frage noch einmal Sie, Frau Magistra Linda Schüchner, sind das so die Sachen, die auch Ihnen in Ihrer Arbeit jetzt unterkommen?
Absolut. Also genau diese Herausforderungen, die sich da jetzt stellen. Ein großes Thema, ein großes Beispiel ist die Elternschaft, der Kinderwunsch, wo ganz viel Unsicherheit herrscht, ganz viel Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft werden, viele Ängste da sind von allen Seiten und wo sicher sich in der nächsten Zeit was verändern muss, weil diese Personen, die wir lange Zeit, wir, sage ich jetzt bewusst, weil eben wir die Normalen, die Nichtbehinderten, ausgegrenzt haben, das nicht mehr so tun. Da müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass solche Dinge jetzt auch zum Thema werden und das ist eben, wie Sie es gesagt haben, gut und wichtig so.
Frau Gerda Ressel, in Ihrer Eigenschaft als Verein Behindertenombudsmann, Ihnen sind ja auch solche Fälle untergekommen, dass Eltern mit Behinderung die Kinder verlieren vom Jugendamt. Gibt es da eine Entwicklung?
Also das Jugendamt hat immer noch eine eigene Machtstellung, wo nicht einmal das Pflegschaftsgericht Möglichkeiten hat, beim Jugendamt zu intervenieren. Es ist so, wenn lernbehinderten Eltern das Kind einmal weggenommen wurde, haben sie kaum eine Chance, das Kind zurückzubekommen. Ich habe eine Familie, die haben inzwischen 2 weitere Kinder. Bei der Geburt des zweiten Kindes wurde das Kind am ersten Tag weggenommen. Bin dann mit dem Vater zur Volksanwaltschaft. Am nächsten Tag war das Kind wieder retour bei der Mutter. Inzwischen ist das Kind 2,5 Jahre und es gab bisher keinerlei Beanstandung. Obwohl man die Familie dauernd beobachtet hat, dauernd fremde Leute in der Wohnung waren, was ja auch eine Zumutung ist. Also wenn man ununterbrochen im eigenen Bereich kontrolliert wird, wenn einem dauernd Vorschriften gemacht werden, man muss die Wellensittiche weggeben. Ich habe in der Wohnung noch nie irgendeine Verschmutzung oder irgendwas oder irgendeinen Grund gefunden, warum man die Vögel weggeben sollte. Also wenn so kleine, zarte Tierchen bei so einer Familie überleben können, und die in Mehrzahl, dann kann man sich vorstellen, dass das eine sehr liebevolle Familie ist. Und die haben keine Chance, den großen Buben zurückzukriegen, obwohl er beim Jugendamt wirklich vernachlässigt wird, kriminell wird und die Eltern müssen zuschauen und haben keine Chance.
Und vor allem, nachdem man in der derzeitigen Diskussion immer wieder von der sexuellen Belästigung, ja sogar von massivem Missbrauch in öffentlichen Heimen ja hört. Ich denke mir, das ist auch ja auch ein Faktor, wo sich dann die Angehörigen dann wahrscheinlich fürchten.
Auch dieser Bub wurde sexuell missbraucht, wurde von Kameraden mitgenommen zum Stehlen. Und das Pflegschaftsgericht hat keine Möglichkeit, den Buben zurückzuführen. Denn in solche Situationen wäre der Bub bei seinen Eltern nicht gekommen.
Also in dem Punkt der Eltern, die eine Behinderung haben, wäre sicher noch viel zu tun. Da werden wir uns in einer weiteren Sendung drüber widmen, ganz sicher. Meine letzte Frage an die Runde ist, Frau Zickler, an Sie. Was wären für Sie jetzt die dringendsten Entwicklungsschritte, auch jene, die Sie durch das Theaterstück befördern wollen in der Bevölkerung oder auch bei den Betroffenen selbst?
Ja, ich glaube, aus diesem Thema sieht man, wie wichtig das ist, dass wir dieses Theater machen, dass wir mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gehen und dadurch sich Diskurse entwickeln, eben von den Nichtbetroffenen, von den nichtbehinderten Menschen. Und wir müssen auch Zeit geben. Wir brauchen sicher noch etliche Jahre, weil wir müssen nämlich auch die Öffentlichkeit, also die Regierungen, das Jugendamt, wir müssen solche Institutionen erreichen. Und natürlich, ich hoffe, dass man durch ein Stück, wir haben ja auch die Vizebürgermeisterin dabei, dass die auch das weitergeben, also politisch weitergeben. Also ich denke, das ist einfach notwendig.
Also das heißt, es gibt ja internationale Entwicklungen, ich nenne nur die Bestimmungen, die in der Europäischen Union da sind, die ja eigentlich einen relativ fortschrittlichen Druck auch auf die einzelnen Länder ausüben, noch viel mehr die Konvention der Vereinten Nationen, die in sehr, sehr vielen Punkten auch die Selbstbestimmung fördert. So ist es aber doch notwendig, dass man eben nicht nur von den Gesetzen her, sondern auch von allen in alle Richtungen eine offensive Informationsarbeit macht, damit man nach wie vor mal das erkennt, was auch ist, dass das Menschen sind wie du und ich und nicht irgendwelche, die heutzutage sieht man sie eh viel mehr, vor allem dann, wenn sie eigenständig wohnen, vor allem dann, wenn sie auch täglich auf der Straße zu sehen sind, mehr und mehr, die auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, und Freakradio ist ja auch letztendlich ein Sender, der sich um diese Kommunikation bemühen möchte.
Ja, und wir dürfen dieses Theaterstück auch in St. Pölten im Campus spielen, und das freut mich ganz besonders vor Studenten. Mhm. Und ich denke, es ist sehr wichtig, gerade dass junge Menschen dieses Thema auch über dieses Thema erfahren und auch dadurch weitergeben.
Meine letzten Fragen gehen an die zwei Betroffenen, die bei mir am Tisch sitzt. Zunächst an die Alma Achmetowitsch. Sie haben vor, sich zu verloben. Für Sie ist das ganz selbstverständlich?
Ja.
Und auch sich zu verheiraten? Können Sie sich das vorstellen?
Wir haben uns oft überlegt, einmal zu verheiraten. Nur jetzt kommt einmal die Verlobung, und dann kann man noch weiter planen, ob man auch heiraten will oder nicht.
Sehr gut, Sie gehen Stück für Stück, Schritt für Schritt,
genau.
So wie es auch das Theaterstück macht, ne? Wo
genau,
es mit Wohnen begonnen hat, wo jetzt Verlobung ein Thema ist und vielleicht irgendwann einmal Hochzeit ein Thema ist, wer weiß. Ja? Und die andere Frage an die Frau Michaela Ressel: Können Sie sich vorstellen, auch eines Tages zu heiraten? Oder wollen Sie auch Schritt für Schritt, jetzt haben Sie mal das gemacht?
Ich auch, Schritt für Schritt.
Sehr gut, sehr gut.
Das sieht man ja, wie vernünftig die Menschen sind.
Ja, Frau Zicker, sagen Sie das jetzt noch als Schlusswort?
Das sieht man ja, wie auch behinderte Menschen vernünftig denken können.
Das ist ein schönes Schlusswort. Da kann ich das einfach so stehen lassen. Wir sind wieder am Ende unserer Sendung. Ich danke all den Gästen, die hier am Tisch waren und die im Podium gewesen sind, im ORF Kulturcafé. Ich danke auch Ihnen, den Radiohörern, fürs Zuhören und besonders Herrn Georg Pali für die technische Unterstützung. Namens des gesamten Freakradio-Teams verabschiedet sich Gerhard Wagner.
I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got no car, got no mule, I got no misery. Folks with plenty of plenty, they got a lock on the door, afraid somebody's gonna rob 'em while they're out a-making more. What for? I got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, 'cause the things that I prize, like the stars and the skies, are all free. Say, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, got my song, got heaven the whole day long. Got my gal, got my Lord, got my song.
got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, got my song, I got heaven the whole day long. Got my gal, got my love, got my song.